Ja, es ist der Sache nach ist es schon richtig, dass wir mit dieser grundsätzlichen Sache jetzt beginnen hier, die Philosophie, Anthropologie aus christlicher Erfahrung. Aber es ist wahr, wie Dr. Nissing gesagt hat, ist es halt wirklich ein schwieriger Text und ich hoffe, ich kann es Ihnen trotzdem vermitteln. Es wäre auch reizvoll, das Ganze anhand seines literarischen Werks zu unternehmen. Ich habe das an anderer Stelle auch versucht, also an seinen Theaterstücken und an seiner Lyrik. Aber diesmal soll es wirklich um die wissenschaftlichen Schriften von ihm gehen. Angefangen von seiner Doktorarbeit über die Glaubenserfahrung nach Johannes vom Kreuz. Das muss man auch noch mal sehen, dass es diese Seite bei ihm auch gibt, die hingehört. Daraus kommt alles, was bei ihm da ist. Genau wie man bei Karl Rahner wissen muss, dass er aus den Exerzitien des Ignatius kommt. Er hat bei Garrigou Lagrange seine Doktorarbeit gemacht, eben über die Glaubenserfahrung nach diesem Mystiker Johannes vom Kreuz. Warum das? Weil es in der Mystik um Erfahrung geht. Und er eben deutlich machen will, ich muss das Denken, gerade Theologie, an der Erfahrung festmachen. Das ist übrigens auch so ein wirklich moderner Gedanke. Früher hat man immer gesagt, man kann Gott gar nicht erfahren, deswegen muss man ihn entweder glauben oder beweisen, also in der Philosophie. Wir haben uns heute so dran gewöhnt, in der ganzen katechetischen Literatur heißt es immer so, man erfährt Gott, aber alles andere als selbstverständlich ist das, dass man Gott erfahren könnte. Und Wojtyła übernimmt das nun und sagt, ich muss bei der Erfahrung ansetzen, aber eben nicht bei einer normalen Psychologie oder wie auch immer, der Empirie, sondern dann muss ich schon die Erfahrung im Ganzen mit einbeziehen. Und dann muss ich mich eben auch bei so jemandem kundig machen, der etwas aus dieser Erfahrung denkt und erschließt, wie es eben Juan de la Cruz macht. Denn es ist völlig klar für Johannes vom Kreuz, dass es um eine Vereinigung des Menschen mit Gott gehen soll, des Verstandes mit Gott, und dass das unmöglich ist, weil der Mensch als natürlicher Mensch zwar eine Ähnlichkeit mit Gott hat, Bild Gottes, sagen wir, aber dass die Unähnlichkeit ungleich größer ist als die Ähnlichkeit. Es fehlt nicht an dem oder jenem, sagt Johannes vom Kreuz, sondern es fehlt daran, an der Wesensähnlichkeit. Es ist einfach eine andere Ordnung. Der Mensch muss seine eigene natürliche Ordnung transzendieren in die übernatürliche hinein und das leistet der Glaube. Und die Erfahrung, die innerhalb diesen Horizonts gemacht wird, die braucht man für Theologie. Hans-Urs von Balthasar hat das wiederholt so ausgedrückt, wir brauchen eine kniende Theologie. Und da fragt man sich, wie viel von heutiger Theologie wirklich aus dem Gebet und aus dem Knien kommt. Wenn man manches davon liest, kann man es nicht glauben. Dass man wirklich schaut, wo hat es diesen Hintergrund, der dort hineingehört. Also der Glaube als von Gott eingegossene Tugend, die sogenannten göttlichen Tugenden, heißt ja, dass sie nicht bloß von Gott kommen, sondern dass Gott es ist. Gott hofft in uns, obendrein auf uns. Fragt man sich schon, was riskiert er da? Ne? Also er hofft auf uns, er ist es, sein Geist, der in uns liebt, so schreibt Paulus, die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und dasselbe gilt natürlich auch vom Glauben, dass er dort herkommt, für dieses göttliche Auge, das er uns einsetzt, um ihn sehen zu können. Also das ist das, was hier geschieht. Und da sind eben diese beiden Seiten zu unterscheiden. Das Geschöpf ist natürlich als Geschöpf mit Gott verbunden. Wir existieren nur, weil bei jedem Seienden innerer als es selbst diese Kraft des Seins und der Wirklichkeit in ihm steckt. Schöpfung heißt ja nicht, Gott hat uns einmal aus dem Nichts gerufen, sondern er sagt jeden Moment zu uns ja, sonst wären wir gar nicht da. Und das gilt für alles jedes. Und das ist schon eine Vereinigung und ein Zusammengehören. Aber darüber hinaus jetzt in der übernatürlichen Mitteilung, in der Gnade im Hineingenommen sein in sein Leben. Die Neuscholastik hat dann so gesagt, das sei ein Akzidenz bei uns, eine Qualität. Heute sagen wieder die großen Leute, wie eben auch Karl Rahner, ich muss ausgehen von der ungeschaffenen Gnade in uns, eben dem Geist selber. so wie Paulus gesagt hat, wir sind alle Tempel des Geistes. Also dass man das hier mitsehen muss, dass es um eine Vereinigung auch des Intellekts mit Gott geht, den aber der Intellekt als Intellekt nicht schaffen kann, sondern was nur in der Gnade des Glaubens geht. Es gibt also ein Gnadenlicht. Wieso ist hier immer vom Licht die Rede? Weil wir auch hier jetzt zum Sehen, wir brauchen zum Licht, zum Sehen gehören drei Dinge. Erstens die Augen. Natürlich, ohne Augen kann man nicht sehen. Zweitens Dinge, die sichtbar sind. Und drittens braucht man das Licht. Im Dunkeln sehen wir nichts. Und das gilt jetzt nicht bloß für unsere normalen Sinne hier im Alltag, sondern das gilt genauso im Geistigen. Das gilt nochmal in der Gnade und das gilt nochmal eigens im Himmel. Wir brauchen also richtige Augen. Wir brauchen eine Wirklichkeit, die sich sehen lässt. Und wir brauchen das Licht, in dem wir das sehen. Das übersieht man oft. Man denkt immer, es ginge nur um zwei Dinge, um das Sehen und das Gesehene. Nein, wir brauchen das Licht. Und dieses göttliche Licht ist, solange wie wir hier leben, verborgen. Das Bild, was ganz vom Kreuz verwendet, von den Kirchenvätern her, das ist der Gideon, der Richter Gideon, der da ja mit einem kleinen Trupp von Leuten loszieht gegen die Philister. Und dann in der Nacht überfallen die das Lager und dann haben die Tonkrüge und in den Tonkrügen schon brennende Fackeln. Und schleichen sich in das Lager und dann auf einen Ruf hin zerschlagen sie die Tonkrüge und die Fackeln sind da und die Philister sind völlig verwirrt und werden dann eben alle niedergemacht. Und diesen Gedanken nimmt Johannes vom Kreuz auf und sagt, es ist schon das Licht, aber wir können damit noch nicht sehen, weil das Licht eben noch in dem Tontopf steckt. Nämlich in unserem Tontopf, nicht? Also in unserer Leiblichkeit oder so. Da steckt das eben noch drin und ist nicht in derselben Weise schon leuchtend. Und das, daher kommt es, dass die Weise, wie wir jetzt hier Gott sehen und erfahren, etwas mit Finsternis und Nacht zu tun hat. Nicht, weil es da so dunkel wäre, sondern weil es so hell ist, dass es uns blendet. Also dieser Zustand, der das sagt dann Johannes vom Kreuz und das stellt Wojtyła in seiner Arbeit dar, auf Lateinisch hat er die geschrieben, seine Dissertation, da stellt er das jetzt dar, dass er hier sagt, der Kampf, die Überwältigung, die ist hier nötig. In diesem Sinn ist der Glaube eben kein Wissen, weil er kein Schauen ist. Wissen hat, kommt von der Wurzel Witt, Sehen. Und daher gibt es so auch bei Thomas diese Rede davon, dass der Glaube kein Wissen sei. Das war damals harmlos, das zu sagen. Heute finde ich das gefährlich. Da muss man das mal erklären, dass wir sehr wohl auch wissen können, wo wir nicht gesehen haben, sondern wo man nur hört. Aber für die damals war das kein Problem. Die sagen, ich habe damit zu tun, aber ich kann es nicht sehen. Ich kann es berühren. Also der Glaube ist Nacht. Und das ist ein Grundwort bei Johannes vom Kreuz. Die Nacht. Die Nacht, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigt, nicht bloß darin, dass sich die irdischen Dinge entziehen, sondern, sagt Johannes, dass auch die Lust an den Dingen uns entzogen wird, weil man eben von den Dingen weggehen muss, um auf Gott zuzugehen. Das gilt ja überhaupt, man muss also von dem Sekundären weggehen, um sich auf das eine zu richten. Wenn man sich auf jemanden verlassen will, muss man sich verlassen. Wer in sich sitzen bleibt, verlässt sich auf niemanden. Wer sich nicht verlässt, wie soll er sich auf jemanden verlassen? Sodass das hier schon nicht geht. Also ich werde aus mir herausgerufen, aus der Wirklichkeit herausgerufen, aus dem Verlangen danach hinaus, in der Lösung der Anhänglichkeit an die Dinge, um mich mit ihm zu verbinden. Und so ist die Nacht positiv der Übergang zur Einigung mit Gott. Nacht, weil Leere. Nacht, weil der Glaube dem Verstand dunkel bleibt. Nacht, weil Gott selber für uns Nacht ist. Wenn man in die Sonne schaut, wird einem schwarz vor Augen. Und diese Nacht ist zunächst mal die aktive Nacht des Geistes. So stellt das der junge Wojtyła dar, ganz korrekt nach Johannes vom Kreuz. Diese aktive Nacht ist die Zurückweisung aller Wahrnehmungen und aller Erkenntnisse, damit der Intellekt sich nicht mit anderen Dingen beschäftigt, sondern sich löst und frei wird für die Selbstzusage Gottes. Aber das schaffe, wie soll man das schaffen? Die Liebe ist das, die das schafft, die den Liebenden umgestaltet und mit dem Liebenden verähnlicht. Das ist eine Grundaussage der ganzen Tradition. Und in diesem Glauben schenkt sich dann jenseits der konkreten Meditation, wo man einzelne Dinge erwägt, schenkt sich jenseits dessen eben jetzt die Gegenwart Gottes selber, wo er berührt wird und nicht gesehen. Deswegen finde ich das so schrecklich, dass wir ja seit Jahrhunderten mit diesem Übersetzungsfehler herumlaufen, dass Jesus zu Maria Magdalena sagt, rühr mich nicht an, als wäre ein Kreuzchen, rühr mich nicht an. Der hat gesagt, memu habtu, das heißt, halt mich nicht fest. Berührung ist ein ganz wichtiges Wort. Denken Sie an diese zentrale Erscheinung, an diesen entscheidenden Text, Augustinus mit seiner Mutter Monika, und dann stehen sie in Ostia und sie reden über die Weisheit, und heißt es, und einen Herzschlag lang haben wir leise an sie gerührt. Modice attigimus. Berührung, ein ganz zentraler Wort, ganz zentrales Wort für alle Mystik. Und das wäre fürchterlich, wenn wir sagen müssen, rühr nicht an. Natürlich berühren, nur nicht festhalten. Und in diesem Glauben schenkt sich dann also das Wort selber, Gottes Sohn, der sich der Seele mitteilt. Das ist das, was hier geschieht und was er herausarbeitet. Indem ich auf die Worte verzichte, mich dafür leer mache, aufmache, absehe von allem anderen, mich sammle aus der Zerstreuung, zeigt sich mir das Wort. Darum geht es. An sich ist unser Wille, so schreibt dann auch Wojtyła nach den Texten von dem Autor, an sich ist unser Wille auf den Verstand angewiesen. Wir stellen uns erst ein Ziel vor und dann gehen wir darauf zu. Und hier ist es nicht so, sondern hier kann man auch ohne diese Einsicht zustimmen in diesem Lobpreis der höchsten Vereinigung, die kindlich, bräutlich in trinitarischer Mystik geschieht. Über das Wort bräutlich wird sicher morgen, heute, morgen ist es dann, nicht? Nee, heute Abend, Frau Gerfalkowitz sprechen. Das ist ja ein ganz zentraler Begriff für Karol Wojtyła, das bräutlich, dass dieses Wort hierhin gehört. Und das kann er dann eben so zusammenfassen, dass er sagt, der Glaube, ich zitiere, dieses liebevolle, dunkle Erkennen dient in diesem Leben in gewisser Weise so der göttlichen Vereinigung wie im anderen Leben die klare Schau Gottes. Darin mündet so mehr oder weniger diese Dissertation, dass er das herausstellt, im Wesen der Seele durch lieblichste Berührung und Begegnung, so zitiert er Johannes vom Kreuz. Also der Glaube vereinigt den Intellekt mit Gott unter Leere und Dunkelheit. Denn nur so können wir zu dieser göttlichen Wahrheit kommen. Das, was wir begreifen, was wir fassen, ist nicht Gott. Das wissen wir seit, ja, schon immer, aber ich meine, Augustinus hat das in einer berühmten Formulierung so ausgedrückt. Und diese kontemplative Vereinigung geschieht hienieden, habituell im Glauben, im Entzug, der kein Sehen ist, aber es geschieht auch immer wieder vorübergehend bei Menschen, denen das geschenkt wird, eben in mystischen Erfahrungen, dass das gegeben ist. Und natürlich strebt diese eigentliche Verbundenheit immer wieder zu diesen Punkten, wo es eigens gespürt wird, wozu der Glaube nicht reicht, sondern wir die Teilnahme am Licht des göttlichen Erkennens brauchen. Und das hat er nochmal aufgenommen in einem Text, einer Zusammenfassung in polnischer Sprache nach dieser lateinischen Ausarbeitung. 1951 hat er diesen Aufsatz publiziert zum Humanismus des Johannes vom Kreuz. Humanismus des Johannes vom Kreuz. Sie merken, der Ausdruck Humanismus aus der Antike, dann wieder eingeführt, nochmal mit auch einer antichristlichen Spitze, dann wieder in der Aufklärung, dann das brauchen wir nicht. So diskutiert man heute mit eben Humanisten, die stolz darauf sind, dass sie nie auf Gott beziehen oder so etwas. Hier Humanismus, Johannes vom Kreuz, weil eben zum Menschen auch diese scheinbar abseitige, außergewöhnliche Dimension mystischer Erfahrung dazugehört. So hatte ich ja begonnen zu sagen, es geht um Erfahrung, aber nicht, was wir bloß Erfahrung nennen, sondern genau über diese Dimension hinaus. Und wenn man es selber nicht erfahren hat, kann man es bei denen, die erfahren haben, lesen. Das ist ja wichtig. Keiner von uns macht die Erfahrung bloß für sich, sondern man macht sie ja, damit man sie anderen mitteilt. Deswegen habe ich immer gesagt, ich trete für den Kafka-Geschichte ein, dass jeder vor seinem Tor steht und hineingeführt wird und nur er kann dort sehen und hinterher wird zugemacht. Aber im Unterschied zu Kafka, nicht bloß, dass ich da alleine gucke, sondern was ich gesehen habe, habe ich den anderen zu erzählen. Und jeder von uns ist eine Facette, so habe ich schon wiederholt gesagt, eine Facette, ein Blick auf Gott und Welt. Und wenn der oder die das nicht weitererzählen will, sind alle anderen um diesen Punkt ärmer. So wartet also der heilige Augustinus auf jeden von uns, weil jeder von uns ihm was über Gott erzählt, was er noch nicht weiß. Das ist so, wie Louis das gesagt hat, wenn von drei Freunden A, B, C, C stirbt, verliert A nicht nur C, sondern alle Facetten an B, die nur aufleuchteten, wenn C zu Besuch kommt. Und so gibt es Seiten an Gott. Woher soll der Augustinus sie wissen, wenn Sie es ihm nicht erzählen werden? Wartet er jetzt schon drauf. Also wollen wir brav sein, damit wir es ihm dann auch erzählen können. Also dass man diese Dimension mit dazu sieht. Und deswegen nimmt er also auf, Humanismus bei Johannes vom Kreuz. Wo genau dieses anspricht, diese Vereinigung der Seele mit Gott, die den Menschen wesentlich betrifft. Und Wojtyła verweist da auf Alexis Carrel, dieses Buch über das Geheimnis des Menschen. Der zitiert nämlich selber Carrel auch an vielen Stellen Johannes vom Kreuz und nennt ihn einfach, das war seinerzeit ein sehr berühmtes, auch umstrittenes Buch, das dort geschrieben worden ist. Das nimmt er auf und sagt, der Mensch besitzt eben diese entscheidenden Dinge nicht von Natur, sondern er kriegt sie übernatürlich geschenkt. Ich habe bei meinen Studenten immer unterschieden zwischen Eigenschaften und Prädikaten. Eigenschaften haben wir. Ich bin ein Mann, keine Frau, ich habe ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Größe, das sind Eigenschaften. Aber wenn ich sage, ich bin geliebt, ich bin erlöst, das ist keine Eigenschaft an mir. Das ist ein Prädikat. Luther sagt, das kommt von außen. Und das gehört aber zum Menschsein. Ich kann nicht den Menschen bloß beschreiben und seine Natur und den Humanismus, dass ich sage, ich beschreibe seine Eigenschaften. Dann habe ich das Wesentliche weggelassen, was keine Eigenschaft ist, sondern nur ein Prädikat. Zum Beispiel, dass wir von Gott gewollt sind. Jeder und jede beim Namen gerufen. Das ist keine Eigenschaft. Luther sagt, das ist nicht wie die Farbe auf dem Brett. Aber es gehört zu unserer Wirklichkeit. Dieses Gerufensein, Gewolltsein, hineingerufensein in die Vereinigung mit ihm. Und deswegen ist es völlig korrekt zu sagen, er nennt das Humanismus des Johannes vom Kreuz, wo er nochmal also diese Dinge zusammenfasst. Sagt er, aus dichterischer Schöpferkraft und philosophischem Sinn wächst so ein klares System von unbestreitbar logischer Kraft, das den Leser zunehmend davon überzeugt, hier vor einem eigenen Bereich des Humanen zu stehen. So hört dieser Aufsatz ab, wo er das anspricht. Also eine Theologie des Subjekts, um den Menschen auf dem Weg in die Nacht, natürlich. Und Nacht, das ist wiederum das Geschöpf vor Gott, diesen in seiner Unbekanntheit, die Atmosphäre zwischen ihnen, auch das ist Nacht, die Kluft zwischen ihnen. Und diese Dynamik des Weges, die ist doppelt gerichtet auf Gott hin und auf das sich wandelnde Subjekt. Denn so ein Weggehen ändert uns selber, wie Erfahrung immer selber ändert. Man macht eine Erfahrung und dann ist man ein anderer Mensch als vorher. Erfahrung ändert uns. Und das gilt natürlich besonders vor diesen Erfahrungen, die hier hingehören. Und dem widmet sich, so schreibt also Karol Wojtyła, der Geist, dieser geistliche Lehrer. Erkenntnis, Liebe und Nacht sind die drei entscheidenden Wörter. Ein eigenes Erleben, das aber zugleich das Subjekt übersteigt, dass das hier hineingehört. Der Geist kann uns am göttlichen Erkennen selber teilhaben lassen. Ich sagte schon, in der aktiven Nacht, wo wir verzichten und uns frei machen, aber entscheidender ist die passive Nacht. Denn wir geben bestenfalls das Zweitbeste her. Da sind wir schon ganz toll, wenn wir das schaffen. Normalerweise bleiben wir beim Dritt- oder Viertbesten. Ne? Das Beste kann uns nur genommen werden. Spätestens geschieht das beim Tod, nicht? Da werden wir uns genommen, uns kommt nur darauf an, lassen wir uns nehmen. Das wäre der letzte Schritt, in das es hineingehört. Also dieses, wo man nicht selber tut, sondern einem genommen wird und etwas geschieht. Das ist das, was dann in der mystischen Sprache die passive Nacht genannt wird. Diese enorm bildbare Seele, die ja von der Liebe gestaltet wird, gemindert oder bereichert, je nach dem gesuchten Objekt. Richtet sich der Wille auf Gott, so wird in einem übernatürlichen Prozess immer mehr aus seinen niederen Verstrickungen gelöst. Wendet er sich davon ab, verwickelt er sich immer mehr. Und darum kann er das so zusammenfassen und sagen, die Theologie verifiziert hier die Erfahrung. Theologie ist die Verifikation. Verifikation heißt wörtlich Wahrmachung, aber hier ist gemeint, es weist auf, es zeigt, es macht bewusst die Wahrheit. Ich mache erstmal die Erfahrung und dann muss ich mir hinterher klar werden. Nicht? So wie die Emmaus-Jünger, die erst hinterher merkten, brannte nicht unser Herz. Die müssten die Temperaturerhöhung ja schon vorher gemerkt haben. Nicht? Aber da waren sie irgendwie so abgelenkt und hinterher sagen, dann brannte nicht unser Herz. Erst hinterher kommt bei uns an, was vorher auf uns zugekommen ist. Und das gehört hier hinein und das nennt er Verifikation, die hier vorliegt. Und von dort her unterbreche ich mal jetzt das Referat und sage kurz etwas zu dieser Erfahrung und Reflexion. Also Erfahrung heißt, mir begegnet eine Wirklichkeit, unmittelbar, sie trifft mich. Das ist etwas, was mich trifft und manche nennen das dann passiv erstmal und sagen, und hinterher werde ich aktiv und denke dann da selber drüber nach. Das ist nicht korrekt. Ich muss schon bei dem Empfang einer Nachricht sagen, das ist nicht passiv, sondern das ist eher das, was im Griechischen das Medium ist. Ich lasse mir gesagt sein. Ich lasse mich ergreifen von. Ich lasse mich berühren. Ich sehe etwas immer schon als etwas, als langweilig, als neu, als interessant, als merkwürdig oder wie immer. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. In Antwort auf die Wirklichkeit, die mir begegnet. Sodass also schon zu diesem ersten Begegnen die Alten dann das Reflexio Concomitans, schon ein begleitendes Mitdenken und Mitvollziehen gehört, eben nicht reine Passivität, sondern ich lasse mir sagen, ich lasse mir gefallen, ich lasse an mir geschehen. Und dann kann man das aufgrund dieses Mitvollzugs schon dort hinterher nochmal eigens in den Blick nehmen. Zuerst kommt es auf mich zu, und dann kann man es nochmal, der Geist ist ein Wiederkäuer, nochmal vornehmen und sagen, was war denn das jetzt eigentlich? Und dann wird einem das erst klar, das gehört mit hinein. Also Erfahrung und Reflexion sind keine Gegensätze, sondern sie gehören in dieser Weise zusammen, nicht erst passives Erleben und dann aktive Auslegung, sondern es ist in beiden Fällen dieses Zugleich von aktiv und passiv, dieses Mediale mir begegnet und ich tue mich auf dafür und dann ist es immer auch von mir schon mitbestimmt. Die Alten haben gesagt, was man empfängt, empfängt man immer in der Weise, wie man selber ist. Mein Beispiel für die Studenten war immer, wenn ich einen aufs Auge kriege, sehe ich Sterne und wenn mich einer aufs Ohr haut, dann brummt's. Also jedes Organ reagiert auf seine Weise. Dieselbe Wirklichkeit. Und das ist das, was dann dabei herauskommt. Also ich muss mich ergreifen lassen, ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich jedes ergriffen werden wehren, ich kann es abwehren. Und deswegen ist das weder aktiv noch passiv, sondern liegt genau dazwischen, das hier hineingehört. Und das ist, erklärt auch, warum Philosophie niemals zwingend argumentiert. Es war eine Einladung, lass dich davon ergreifen, lass es dir gefallen, lass dich überzeugen, hör mal hin. Lass dich davon treffen oder nicht. Diese Medialität und die gerade, um gleichen Namen zu nennen, wie es jetzt weitergeht, die fehlt beim Scheler. Denn, also die Arbeit war geschrieben und jetzt war der nächste Punkt, soll sich habilitieren und eigentlich so ein Blick auf Ethik hin. Und dann war einer der Ethiker mit Kritik an Kant und dessen bloßen Formalismus und so, der da mit hineingehörte und der sehr stark wieder von den Werten sprach, von dem Fühlen der Werte oder so, gesagt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um moderne Ethik zu machen. Und hat sich hingesetzt und hat das studiert und ist davon ja auch geprägt worden und hat einzelne Aufsätze auch dazu geschrieben, aber er kommt in dieser seiner Habilitation zu dem Ergebnis, man kann mit Scheler keine christliche Ethik machen. Und das sind zwei Punkte, die dort fehlen. Das eine ist der Emotionalismus. das ist ja heute wieder groß geschrieben. Das haben sie alle mit den Emotionen. Das ist, weil so die Linie des Gefühls und der Schleiermacher, die haben da gesiegt über den Hegel. Religion ist Emotion, Ethik ist Emotion. Wie oft kriege ich das zu hören? Wir leben heute in einer Zeit der Ethik des Mitleids, wo ich den Leuten immer sage, das kann es überhaupt nicht sein. Natürlich ist ein Mensch ohne Mitleid ein Unmensch. Das Mitleid führt mich in die ethische Situation, aber das Mitleid sagt mir nicht, was ich tun soll in der Situation. Doch, sagt es mir natürlich, wenn das Leid abschaffbar ist, soll ich es abschaffen. Aber was sagt mir das Mitleid, wenn ich das Leid nicht abschaffen kann? Dr. Nissing hat schon hingewiesen, wie ist das mit dem Ende des Lebens? Bei unabschaffbarem Leid rät mir das Mitleid nur eins, schaff den Leidenden ab, dann ist dessen Leid weg und deins. Und dann kann man sofort sehen, dass dieser Weg, Ethik zu machen, Schopenhauer nämlich, kein Weg ist. Und da fehlt dieser Gedanke, dass hier der Wille, die Verantwortung, dieses sich berühren und ergreifen lassen, das werden Sie bei Scheler nicht finden, sondern es bleibt eben in der Emotion stehen. Und auch die Werte sagen nicht, du sollst. Ein Wert sagt, schön wär's. Ja, schön wär's. Wo bleibt da die unbedingte Verpflichtung? Und das hat dieser junge Wissenschaftler erkannt, hat gesagt, hier kann ich nicht weitergehen, deswegen fällt dann auch die Person aus und die Wirklichkeit, das löst sich bei Scheler auf in die Emotion, in die Empfindung. Und deswegen spricht auch von der Nachfolge Christi an irgendwelchen Stellen. Scheler hatte ja so eine Phase, wo er so das Schlachtschiff so des katholischen Akademikerverbandes war. Er war eine Zeit lang eben sehr engagiert und aus dem Weg da katholisch zu sein. Aber es war eigentlich von dort her schon nicht klar, denn es gibt eben kein wirkliches Du sollst, es gibt keine wirkliche substanzielle Person, sondern es gibt eben dieses Ergriffen und Berührtsein. Und das Fühlen derselben ethischen Werte, schreibt das ist nicht das, was Nachfolge Christi heißt. Deswegen ist das kein Weg, so sehr Scheler hinausreicht über bloße Psychologie. Scheler hat seine Ethik ja gegen Kant entworfen, wie gesagt, gegen alles Sollen, weil Scheler meinte, das Sollen führt zum Pharisäismus. Wenn ich gut sein will, dann gucke ich mir hinterher mein Gutes an und schon bin ich ein Pharisäer. So hat er gemeint. Dass das eine Gefahr ist, kann man sagen, aber natürlich stimmt es so nicht. Und deswegen hat sich dann Modiba auch in weiteren Arbeiten genau mit diesen Fragen beschäftigt. Da ist also der Scheler mit seiner Emotion und den Werten. Dann ist auf der anderen Seite der Kant mit seinem Du sollst, wo dort aber jetzt die ganze Dimension des Wertes gefehlt hat. Natürlich hat auch Kant bewegt von Inhalten, nämlich von der Pflichterfüllung als solcher. Pflicht, du erhabener Name, da wird er ja ganz beseligt, der Kant. Aber Kant sagt an keiner Stelle, warum etwas meine Pflicht ist. Da müsste man nämlich sagen, es ist meine Pflicht, weil es in sich so schön ist und gut ist. Kant sagt schon, ist es vernünftig, seine Pflicht zu tun. Aber er sagt nicht, warum etwas verpflichten ist, nämlich weil es gut ist. Es ist nicht gut, weil es sein soll, sondern es soll sein, weil es gut ist. Und so stellt sich das für, Modiba sagt, auf der einen Seite, beim Scheler habe ich so dieses Erfasstsein von den Werten, aber es fehlt diese Forderung des Du sollst an die substanzielle geforderte Person. Und auf der anderen Seite haben wir den Kant, der hat es ganz scharf mit dem Du sollst, aber da fehlt genau dieses Beglücktsein von den Werten, dass das deswegen gesollt wird, weil es schön ist. Nochmal, schön ist für Kant schon und gut ist für ihn, dass man seine Pflicht tut. Aber das ist zu wenig, das ist schon mal ein Punkt. Und er hätte aber sagen müssen dazu, dass also diese Dinge selber in sich schön sind und deswegen gesollt sind. Also das fällt dort weg. Und einen letzten Aufsatz will ich wenigstens kurz nennen, weil das ein Begriff ist, der bei ihm öfter vorkommt, bei Whatever, ist der Perfektionismus. Er sagt, wer wirklich gut sein will, der will auch immer besser sein. Der will sich vervollkommnen. Es gibt keinen Stillstand. Das hat man auch im Deutschen immer so gesagt, das ist ein Volksspruch, zu sagen, die Liebe ist wie der Mond. Entweder sie nimmt zu oder sie nimmt ab. Was nicht geht, ist, dass er einfach stehen bleibt. Das gibt es nicht. Entweder wird es mehr oder weniger. Und deswegen gehört, bei Ignatius heißt das Magis, nicht? Das je mehr, gehört also diese Dimension der Steigerung hinein, Und das heißt bei whatever der Perfektionismus, das Vervollkommnungsunternehmen, könnte man sagen, nicht? Das perfekter werden, dass das gegeben ist. Und da knüpft er jetzt eben bei Aristoteles und Thomas an, dass hier von der Wirklichkeit und vom Sein gesprochen wird. Und dieses Sein muss besser werden. Also es geht in der Ethik nicht bloß um Taten, sondern es geht in erster Linie um ein Sein. Das vergisst ganz der Utilitarismus. Da denkt man, es kommt um Gutes und Böses tun an. Nein, ganz entscheidend kommt es an, dass man gut und besser wird, dadurch, was man tut. Das ist der Punkt. Trotzdem kann man ihn auch nicht einfach als Thomisten bezeichnen. Das hat Stissenje ja beschrieben, wo er sehr schön schildert, das Klima des Lubliner Milieus. Und er sagt, an dieser katholischen Universität, dort herrschte einmal also die thomistische Bewegung, und der Grundgedanke beim Thomismus von Aristoteles ist, der Mensch ist unweigerlich aus auf sein Glück. Er kann gar nicht anders. Das haben Sie auch bei Pieper nochmal so. Alle Bewegung des endlichen Geschöpfs, schreibt Pieper, ist Hunger und Durst. Eros im Griechischen. Nicht? Man ist also unterwegs nach dieser Vervollkommnung. Frei sind wir nur in den Wegen und den Mitteln, aber wir können gar nicht anders als glücklich sein. Und dann gab es dann zugleich die andere Richtung, die Stissenje dort nennt. Es ist dann die Lemberg-Warschauer Logik, die hineingehört. Also wir haben einerseits diese formale Logik, eine Stärke des polnischen Denkens, das dort hineingehört, und auf der anderen Seite also der Thomismus, und der junge Dozent fängt anders an. Und das sind zwei Punkte, die da genannt werden. Das eine ist, dass er sagt, wir erfahren erstmal eine sittliche Sollensforderung, eine Forderung, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, und da geht es überhaupt nicht drum, um unser letztes Ziel. Und dann bringt der Zweite sein Beispiel. Er sagt, da sind zwei Freunde und die unterhalten sich darüber. Ein gemeinsamer Freund hat eine infauste Diagnose bekommen, wird sterben. Und jetzt streiten die sich und überlegen sich, sollen wir ihm das sagen oder sollen wir ihm das verschweigen? Und dann sagt der Dozent, ja, die überlegen dabei doch nicht, ob sie da jetzt ihr Glück finden oder nicht, sondern die fragen sich nur, was ist hier gesollt, was ist hier geboten und was ist verboten? Da brauche ich für meine Ethik an der Stelle überhaupt nicht hier jetzt nach dem Glück zu fragen. Das steht gar nicht an. Das verschiebt die Frage. Sondern hier geht es darum, was ist jetzt zu tun. Hier geht es nicht um den Wunsch, das letzte Ziel zu erreichen, sagt er, sondern ich muss klären, ohne alle andere Rücksicht, was ist jetzt von mir gefordert. Also ziemlich kantisch in diesem Punkt dann. Nicht nur, dass er zugleich nochmal hineinsteckt, diesen Gedanken, dass es deswegen gefordert wird, weil es das Richtige und das Gute ist, nicht weil es mich glücklich macht. Das ist gar nicht damit im Blick. Also die Ethik sagt, er hat mit einer sittlichen Erfahrung zu beginnen. Und wie die zeigt, hängt nicht das Sollen am Glücksverlangen, sondern umgekehrt, das Glück kommt erst durch die Erfüllung des sittlichen Sollens. Wenn ich das tue, was ich soll, dann werde ich, jetzt Kant ist vorsichtig formuliert, glückswürdig, sagt Kant. Ob man es deswegen dann schon kriegen muss, das ist natürlich eine andere Frage, nicht? Denn wenn man bestraft wird, wenn man was nicht tut, behaupte ich jetzt mal, ist eigentlich kein Grund, dass man belohnt wird dafür, wenn man es tut. Nicht? Sondern belohnt für das, was man tut, wird man ja nur, wenn man nicht bestraft wird, wenn man es nicht tut. Kann man schon mal nachdenken, aber das habe ich jetzt nicht bei ihm gelesen. Ich sage nur einfach, kann man mal nachdenken, nicht? Das ist eine merkwürdige Sache. Nicht? Sonst ist es doch so, man wird doch nicht belohnt, wenn man jemanden totschlägt. Natürlich nicht. Nicht? Also müsste man mal gucken. Deswegen meine ich, sollte man das an der Stelle gar nicht so aufnehmen, wo das hingehört. Wojtyła führt das dann so zusammen und sagt, bei Thomas geht es tatsächlich um beides, sagt er. Einmal darum, dass hier etwas Richtiges und getan werden soll, und andererseits, dass es uns glücklich macht. Schreibt das einfach so miteinander hin und lässt es dann so stehen, dass es einfach da ist. Und sagt, und was ihm bei Thomas etwas stört, meint er, dass, so hat er das jedenfalls gelesen, dass er sagt, dass Thomas das zu sehr aus dem letzten Ziel des Menschen meint, deduzieren zu können, was da im Einzelnen getan wird. Sagt er, das wird nicht so ganz gelingen. Aber da kann man verschiedener Meinung sein, das kann man sehen. Ich referiere es erstmal einfach so an der Stelle. Also, beide Erfahrungsbegriffe gehören hinein. Man muss zurückgehen auf die Erfahrung, und dann steckt eigentlich beides drin. Und dafür stehen dann seine Lubliner Vorlesungen, in denen er das auch versucht hat zu zeigen. Da geht es um Akt und Erlebnis oder so. Da geht er die Philosophiegeschichte durch und behandelt die Großen, Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas, Kant, Scheler, für seine Studenten. Immer unter dieser Frage, wie tritt hier heraus eben der Wille, der hier sein soll, das Erkennen, und dann unterbricht er es und liest dann zwei Winter über Liebe und Verantwortung. Er selber hat gesagt, er habe das da unterbrochen. Man kann sich fragen, ob das eine Unterbrechung ist, denn er nimmt es ja später wieder auf in seinem berühmten Mittwochs-Audienzen, wovon ja dann Frau Falkowitz sprechen wird. Und er kam darauf, dass er sagt, in der Seelsorge mit den Studenten, dass er feststellte, das ist ein Problem, wie geht man um mit seiner Sexualität, und hat dann die Aufgabe gesehen, sagt, das muss ich verankern im Sein und muss das den Leuten vermitteln, wie das geht, und schiebt das ein. Und dann hatte er nach dieser Unterbrechung, wie er sagte, für den Winter 59-60 wieder angekündigt, zu Theorie und Methodologie der Ethik zu lesen. Und dann wurde er Weihbischof. Damit war dann also Schluss mit der Lehre. Nicht mit dem Forschen, denn das Buch war ja schon genannt, ein großes Hauptwerk, was die Leute da zur Strafe lesen sollen. Es ist wirklich mühsam, ja. Also Person und Tat. Ich sage nur, worum es dabei eigentlich geht, also jenseits all dieser Verwicklungen. Er will eben zeigen, dass Person, vielleicht ist Tat auch gar nicht so gut, und sollte man besser sagen Tun oder Handlung als Tat. Zu zeigen, dass eben die klassische Metaphysik, er macht nicht klassische Metaphysik, sondern Phänomenologie, aber klassische Metaphysik hat gesagt, Sein ist ein Vollzug. Wir denken heute bei Sein so neuzeitlich, Sein heißt, etwas liegt da rum. Und das Muster von Sein sei ein Stein, weil der da liegt und sich überhaupt nicht bewegt. Sogar die Bibel sagt, Gott ist ein Fels. Ich bin ja froh, dass meine Frau kein Fels ist. Nie, also, was soll das? Sondern, dass man sagt, also Leben, Vollzug. Actus purus, Actus primus erstmal heißt, dass wir überhaupt da sind, ist schon ein Vollzug. Wir wissen ja, wie die Elektrönchen da rumtoben in den Hölzern da in so einem Tisch, nicht? Oder so. Und dann gibt es erst die Einzeltaten und die Einzelvollzüge, in denen dieser Grundvollzug Leben sich umsetzt. So sagt er, Person ist überhaupt nur dadurch da, dass sie eben handelt und lebt. Die mittelalterlichen Autoren haben für die Menschen einen Unterschied gemacht zwischen dem Actus hominis und dem Actus humanus. Actus hominis, ein Tat des Menschen, das heißt, der Mensch tut irgendwas, aber das tut er dann nicht als Mensch, zum Beispiel beim Stolpern oder beim Fallen. Sondern es ist halt ein Mensch, der das jetzt macht. Das nennen die Actus hominis. Während Actus humanus ist ein Vollzug, den ich als Mensch mache. Denken, lieben, sündigen. Also, das sind Akte, die der Mensch als Mensch macht. Aber nicht einfach so als existierendes, daseinendes Wesen. Und insofern geht er dieser Frage nach, was gehört dazu, wie kommt das dazu, dass also der Mensch erst durch seine Vollzüge, seine Taten, für andere sichtbar wird, für sich sichtbar wird, sich überhaupt erst erkennt, als der ist. Wir haben gehört, erkenne dich selbst. Wie soll man sich erkennen? Nicht, indem man seinen Bauchnabel meditiert, sondern indem man handelt. Und indem man handelt, merkt man, was für einer man ist. Dass da die Gelegenheit da ist, sich in die Tasche zu lügen, ist schon wahr, nicht? Dann kriegen wir einen Wutanfall, dann sagen wir, ja, ich war jetzt gerade schlecht gelaunt oder die Nerven waren schwach oder so. Wer weiß, vielleicht zeigt sich dann nur, wie ich wirklich bin. So wie früher die Leute gesagt haben, ehe du jemand heiratest, musst du ihn erstmal besoffen machen, damit du siehst, wie er sich wirklich benimmt. Nicht? Das war immer so eine Volksweisheit. Nicht? Das stimmt natürlich nicht so einfach, denn vielleicht ist jemand auch gerade wirklich, wie er seine Besäufnis nochmal beherrschen kann. Aber dass das grundsätzlich nochmal was zeigt am Menschen, als wenn er sich da so also rausputzt. Nicht? Und so kann man sich fragen, welche Taten schreiben wir uns denn zu? So wie gesagt, der Erfolg hat viele Väter. Wenn es daneben geht, will es keiner gewesen sein. Wo gehört das hin? Wo zeigt sich Person? In welcher Tat und dem im Einzelnen nachzugehen? Das macht er dann sehr auf verschiedenen Schichten. In uns gibt es Dinge, die geschehen in uns. Unser Stoffwechsel, Verdauung, also die Geschichte, andere Dinge, die tun wir bewusst. Und diese Bewusstvollzogen hat auch wieder verschiedene Stufungen, von einfachem Begehren bis zu sehr reflektierten Dingen. Und das wird in minutiösen phänomenologischen Untersuchungen dargestellt und aufgenommen. das dort geschieht. Das ist was wirklich für Fachleute, das muss nicht in diesem Sinn sein, aber das steht hinter dem, was dann in seinen Enzykliken auch da ist, weil das dort durchgearbeitet ist und dann auftauchen kann. Deswegen muss das nicht jeder gelesen haben, man muss nur wissen, dass das von irgendwo herkommt. Ich formuliere das so ausdrücklich, weil es ja lange Zeit gezielte Desinformation vom russischen Geheimdienst und anderen war, den Papst so darzustellen, als wäre das so ein naiver Landpfarrer mit Marienverehrung. Und man überhaupt nicht wahrnimmt, was da nochmal an der Philosophie drin steckt, die man herausnimmt. Würde ich, wenn wir jetzt ein ausgesprochen philosophisches Seminar machen, würden wir das im Einzelnen durcharbeiten, dann stückeweise einfach. Machen wir jetzt nicht, keine Sorge. Und ich gehe dann nochmal darauf zurück, was er am Schluss dieses Buches nur ganz kurz angesprochen hat, ist dann der Aufsatz, von dem eingangs die Rede war, Subjekt in Gemeinschaft, wo er das mal ausdrücklich aufnimmt und sagt, es gibt eben diese Gefahren, dass ich entweder im Totalitarismus lande oder im Individualismus. Individualismus, ich denke, auf mich allein kommt es an und der Staat muss mich vor dem Individuum der anderen schützen oder irgendwie, dafür ist der da. Und dann schlägt das im Nu um, aus diesem Misstrauen in den Totalitarismus. Das Individuum ist das Schlimme und wir müssen das Ganze total im Griff haben. Und das Wort, was dann Wojtyła aufnimmt, ist das Wort Teilhabe aus der Tradition von Plato her schon. Teilhabe, da bin ich nicht ein Ganzes gerundet in sich. Da ist keine Teilhabe möglich. Eine Kugel kann mit einer Kugel nur in einem Punkt klicken und ein Punkt ist nichts. Und ein Teil kann auch nicht teilhaben, denn das ist ja ein Teil. Also ich darf weder einfach eine Kugel sein, noch einfach bloß ein Teil. Sondern ich muss, der Hirte Hermas sagt, wir müssen Würfel sein. Und wenn wir noch Kugeln sind, müssen wir erst zurechtgestutzt werden, ein bisschen zurechtgeschliffen werden, denn aus Kugeln kann man kein Haus bauen. Das ist das Problem, wenn die Leute sich so als Kugel da gebärden, das nennt man dann Persönlichkeit, nicht? Dann ist es schwierig, wie dann was daraus werden soll hinterher. Sondern man muss also irgendwie Ecken und Kanten haben, damit das zusammenbappt. Und dann muss das an den Rändern noch flüssig werden, das nennt man dann so Verliebtheit. Nicht? Dann wird es ein bisschen flüssig, dann bappt das so zusammen. Also, dass man guckt, wie das da so ineinander geht. Also Gemeinschaft, weder Individualismus noch Totalitarismus, sondern Teilhabe, Gemeinsamkeit, Austausch. Das ist noch der unglückliche Wort Teilhabe, das klingt so statisch. Wenn ich damit hineinnehme, dass es eigentlich um Austausch geht, dann wird sichtbar, was eigentlich hier gemeint ist, dass das hier mit hineingehört. Und diese Gemeinschaft und der Austausch geschieht vor Gott. Und damit, fünf Minuten noch, darf ich noch nicht. Komme ich also zu dem Punkt, der schon angesprochen war, wo gesagt wurde, also eben über Gott haben die Päpste immer geredet, er redet jetzt so ausdrücklich über den Menschen. Ich habe das auch immer wieder so ein bisschen angefragt, räume ich frank und frei ein und benutze dankbar die Gelegenheit, das nochmal zurechtzurücken, in dem Sinn, wie Dr. Nissing das schon gesagt hat. Also wie denke ich das zusammen? Es ist ein Problem, wie verhalte ich mich zu Gott und zum Nächsten? Ich habe bei mir im Zimmer gesehen, im Priesterhaus, da liegt die Nachfolge Christi. Nicht? Und wenn man die aufschlägt, da steht da drin, die Kinder des Lichtes, die gucken mit dem rechten Auge auf das Himmlische und mit dem linken auf das Irdische. Das ist natürlich eine etwas unangenehm schielende Existenz. Und vor allen Dingen, was macht man, wenn beide Augen wollen? Oder so wie ich in meinem Arm, ich sehe überhaupt nur auf einem Auge was. Also es ist dann nochmal problematisch. Also wie kriegt man das dann hin, dass das hier gelingt? Also es ist ein Problem und ich meine, dass so etwas nur in irgendeiner Form des Mit geht. In einer doppelten Bewegung, entweder man geht mit den anderen Menschen auf Gott zu oder man geht mit Gott auf die Menschen zu. Das sind die beiden Wege und jeder von uns muss beide Wege gehen, in welcher Lebensform auch immer. Aber ich glaube, man kann von vornherein sehen, dass die priesterliche und seelsorgliche Lebensform im Vordergrund, das ist, dass man mit Gott auf die Menschen zugeht. Das ist also kein Theozentrismus, dass man sagt, ich kreise einfach um den Menschen, sondern dass es mir mit Gott um die Menschen geht. Während so ein Philosoph vielleicht eher darauf zu achten hat, so von unten nach oben zu gehen und zusammen mit den Menschen zu Gott zu gehen. Und dann kommt diese merkwürdige Sache heraus, dass der Philosoph unter Umständen eher theozentrisch ist und der Theologe anthropozentrisch. Das macht aber nichts. Man muss sich nur klar machen. Nicht? Also es ist auf jeden Fall dieses Dreieck mit Gott auf den anderen zu oder mit dem anderen auf Gott zu. Beides gibt's. Und je nachdem, nach Lebensentwurf, ist das eine die vorherrschende, soll ich sagen, Tonart und im anderen Fall die andere. Dass man das so aufnimmt. Und da geht eben Johannes Paul an mit Redemptor Hominis. Ich habe immer gesagt, also ich hätte geschrieben Ad Majorem Dei Gloriam, aber ich bin ja auch nicht Papst geworden, Gottlob. Wo man das so probiert hätte. Und von dort her nochmal so ein Stichwort, also in einem Interview hat einer der großen jüdischen Gelehrten und Autoritäten, Jeschajahu Leibowitz, Hauptherausgeber der Enzyklopädie Judaica, der wurde gefragt, wie ist denn das mit der Religion? Da hat er gesagt, Religion ist keine menschliche Notwendigkeit. Doch der Heiden brauchen sowas und vielleicht Christen, sagt er. Aber an Gott zu glauben, an Gott geht gegen alle menschlichen Gefühle und menschlichen Interessen. Religion, hat er gesagt, ist ein Ziel, kein Mittel. Und er verweist dann auf Abraham, der seinen Sohn Isaak opfert. Und dann schreibt er ausdrücklich und sagt, Christianity's God is for the sake of man. Judaism's God is for the sake, man is for the sake of God. Also der christliche Gott ist für die Menschen da, der jüdische Mensch ist für Gott da. Nun darf man auch an einen solchen großen Gelehrten Rückfragen stellen. Ich frage ihn nämlich, wie steht es denn außer mit Judaism's man, mit Judaism's God? Also der jüdische Mensch ist für Gott da, gut. Aber Gott, der Ephraim auf seinen Armen trägt und der seine treulose Braut Israel in die Wüste führt, um ihr zu Herzen zu reden. Bewegende Texte sind das, nicht? In Hosea. Er sagt, ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden, mein Israel. Also das müsste man nochmal gucken. Trotzdem wäre, glaube ich, ähnlich natürlich auch wir Christen zu fragen. Nicht bloß nach unserem Gott, sondern auch nach dem Wozu und Wofür des Menschen, also unser Selbst. Nochmal, wo der Papst ganz klar sagt, ich aus pastoraler Sicht habe ich in Liebe und Verantwortung den Begriff der personalistischen Norm formuliert. Diese Norm ist der Versuch, das Gebot der Liebe in die Sprache der philosophischen Ethik zu übersetzen. Der Mensch ist ein Wesen, dessen einzig angemessene Dimension die Liebe ist. Wir werden einem Individuum gerecht, wenn wir es lieben. Das Gleiche gilt für Gott wie für den Menschen. Da ist jetzt Gott und Mensch jetzt nicht als Subjekt der Liebe gemeint, sondern als Gegenstand der Liebe. Wir werden Gott und den Menschen nur gerecht, wenn wir sie lieben. Und dann steht dann auch nicht mehr das Ich im Zentrum, also auch nicht der Mensch, aber er hat schon eben als junger Seelsorger die Erfahrung gemacht, dass es den Menschen kaum gelingt, so ihr Zentrum zu verlassen, weil nämlich die Angst sie ständig schon aus diesem Zentrum herausdrängt. Das ist ein berühmtes Wort von Schelling. Er sagt, die Angst des Lebens wirft uns aus dem Zentrum. Die Menschen sind immer schon außer sich. Und darum muss er die Menschen erst auf diese Angst ansprechen. Und so sind ja berühmt geworden seine Worte zu Beginn des Pontifikats. Und sagt, non abbiate paura, habt keine Angst, sondern macht weit auf die Tore für Christus. Das waren damals seine berühmten Worte. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie er das so sagte. Und in seiner Predigt zur Amtseinführung im April 5 hat Benedikt ja daran erinnert, hat das nochmal aufgenommen. Und hat gesagt, wie mein Vorgänger das damals gesagt hat, an die Großen und Mächtigen der Welt hat es damals Johannes Paul gerichtet. Und er nimmt es jetzt auf und sagt es an die jungen Leute, die dort stehen. Aber nimmt denselben Gedanken auf und fügt das dazu und dann eben dieses vor Gott, was er da auch mit hineinnimmt und nochmal deutlich spricht er auch an, wovor er eigentlich Angst haben soll. Das hat nämlich dann Benedikt gesagt. Er hat gesagt, non abbiate paura di Cristo. Habt keine Angst vor Christus. Er nimmt euch nichts, er gibt euch alles. Ne? Nimmt das also nochmal auf. Und in der Tat gibt es ja Gründe zur Furcht vor Gott. Jesus selbst spricht davon. Dass Gott gegen alle menschlichen Gefühle stehe, hat Leibowitz belegt mit der Bindung Isaaks. Nun muss man dazu noch einiges sagen, nämlich, dass damals Kinderopfer üblich waren und die ganze Sache ja auch darauf hinausläuft, dass Isaak eben nicht geopfert werden soll. Die Erstgeburt gehört nach wie vor Gott. Auch Jesus muss losgekauft werden mit zwei Tauben. Aber man soll die Kinder nicht mehr umbringen, wie man das in Palästina machte. Außerdem heißt Abraham nicht der Vater des Gehorsams für uns Christen, sondern er heißt der Vater des Glaubens, in Hoffnung wieder alle Hoffnung. Das heißt, da ging es um ganz was anderes. Da ging es nämlich darum, dass Abraham in dieser Aufforderung, seinen Sohn zu opfern, zu glauben hatte, dass Gott sein Wort hält und ihm in diesem Sohn Nachkommen schenken wird. Wenn der Abraham gesagt hätte, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, hätte er die Probe gerade nicht bestanden. Und deswegen spricht Paulus davon, noch der Hebräerbrief, dass eben Abraham an die Auferweckung der Toten glauben musste. Weil wir es wissen, dass es später kam. Also diese Hoffnung, von der Paulus schreibt, dass sie eine Hoffnung wieder Hoffnung ist, das ist der entscheidende Punkt. Und diese Hoffnung, die sich durch das Wieder Hoffnung unterscheidet von der Naivität eines natürlichen Optimismus oder einer modischen Lebenskunst von Positive Thinking oder so, das ist das Gegenteil von dem, was Wojtyła sagen will als menschliche Erfahrung. Da scheint mir der eigentliche Kern und Zielwort von Karol Wojtyła drin zu stecken, zu sagen, Hoffnung heißt nicht Optimismus, Hoffnung heißt nicht, dass es gut gehen wird, sondern Hoffnung heißt, dass ich geführt werde und dass es zu meinem und unserem Heil ist und dass man sich ihm anvertrauen soll. Und das wäre dann wirklich die Erfahrung, aus der diese seine Anthropologie erwachsen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Applaus